Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, euch wieder bei unserem Podcast begrüßen zu dürfen.
Podcast Ungelöst, der Krimi-Podcast der Polizei Essen.
Heute wollen wir uns wieder mit einem Cold Case beschäftigen, nämlich der MK Mula aus dem Jahr 1999. Zwei Männer wurden damals auf offener Straße erschossen, ja fast schon hingerichtet. Dazu habe ich mir wieder zwei Kollegen der EG Cold Case eingeladen, Detlef Büttner und Michael Detscher. Hallo ihr beiden.
Hallo, grüß dich.
Wie ich gerade schon erwähnt hatte, die zwei Männer wurden ja fast hingerichtet an ihrem Auto, von zwei Schusswaffen bzw. durch Schüsse getötet. Erzählt doch mal, was ist damals 1999 passiert?
Ja, man muss zur Vorgeschichte vielleicht erzählen, dass Anfang der 90er Jahre der Kosovo-Krieg war, wo viele Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Deutschland geflüchtet sind. Und neben den zahlreichen normalen Flüchtlingen, in Anführungsstrichen, sind natürlich auch Leute nach hier gekommen, die ihr Geld mit Drogenhandel verdienen wollten. Und in diesem Milieu spielte dann die MK Mula, wo es dann zu den tödlichen Schüssen auf zwei Kosovo-Albaner kam. Das waren alles Leute, die untereinander bekannt waren und eine ganze Zeit lang im Drogenhandel aktiv waren im Bereich des Essener Hauptbahnhofs. Und es hat sich auch in dieser Gruppe ein Anführer herauskristallisiert, der in Essen eine deutsche Freundin hatte. Und als er dann in Haft kam, hat sich diese Freundin einem seiner Mittäter aus dem Drogenhandelsbereich zugewandt, mit dem ein Verhältnis angefangen. Das ist diesem Anführer auch zur Kenntnis gelangt. Und dieser neue Freund von seiner ehemaligen Freundin, der hat auch seine Drogengeschäfte weitergeführt. Und im Rahmen dieser Drogengeschichte ist es dann auch zum Verlust einer größeren Geldmenge gekommen, die dieser neue Mann wahrscheinlich an sich genommen hat. Und hier dürfte auch das Motiv für die Tötung dieser beiden Kosovo-Albaner gewesen sein.
Also wir hören schon raus, wir befinden uns im Drogenmilieu, organisierte Kriminalität und sind da irgendwie in so einer, ja, Beziehungsstreit. Dann geht es doch irgendwie um Geld. Der eine sitzt im Knast, die Freundin wird dann von dem Geschäftspartner quasi ja an sich gerissen, sage ich jetzt mal. Und das Ganze so als Setting für die Geschichte. Und dann, was passiert dann 1999? Wie gesagt, die zwei Männer wurden ja an einem PKW erschossen, aufgefunden. Was ist da passiert?
Ja, diese genannten Streitigkeiten, vor allen Dingen dieses Übernehmen der Freundin, stellte da in diesem kulturellen Kreis ein tötungswürdiges Verhalten da. Und an diesem 7. Juni 1999 hatte der Geschädigte, der die Freundin von dem anderen Drogenhändler übernommen hatte, ein Telefonat mit diesem Anführer. Und kurz nach diesem Telefonat haben sie sich dann an dem Asylantenheim Portendieckstraße Garnbleiche aufgehalten und sind dann auf die drei Tatverdächtigen getroffen, die beiden dann erschossen haben. Und aufgrund dieses vorangegangenen, stattgefundenen Telefonats kann man vermuten, oder ist die Annahme der Ermittler, dass sie dahin gelockt worden sind unter Vorspiegelung falscher Tatsachen und dann dieser Hinrichtung quasi zum Opfer gefallen sind.
Wir sind ja schon sehr konkret. Wir sprechen davon, wir haben drei Tatverdächtige. Wir wissen, dass es irgendwie diese Beziehung, Streit, ein Auslöser gewesen sein kann. Wie ist man denn darauf gekommen? Man findet zwei Leichen, erschossen. Wie ist man darauf gekommen, dass man jetzt so einen Tatverdacht da begründen kann? Wir haben drei Personen. Also was haben die Ermittler da angestrebt?
Ja, zunächst mal wurde unmittelbar vor Ort festgestellt, dass drei Täter flüchtig waren vom Tatort und mit einem roten PKW geflohen waren. Und an dem Abend war auch der Einsatztrupp im Einsatz, die diese Leute auch alle kannten und auch wegen des Drogenhandels observiert haben. Und so sind wir relativ schnell auf die Beziehung zwischen Täter und Opfer gekommen und es sind auch zügig Fahndungsmaßnahmen in diesem Bereich getroffen worden. Die Fahndungsmaßnahmen haben dann nicht dazu geführt, dass dieser Anführer, der in Haft gesessen hat, an dem Abend festgestellt worden ist. Der hat auch bis heute kein Alibi für die Tat. Die beiden Tatwaffen sind auch verschwunden. Da wissen wir bis heute nicht, wo die Tatwaffen sind. Und es sind dann im Laufe dieses Verfahrens dann natürlich umfangreichste Vernehmungen durchgeführt worden. Es haben auch einige der Beteiligten in Haft gesessen. Aber letztendlich konnte man denen die Tat so konkret nicht zuweisen, dass es für eine Anklage gereicht hat.
Okay. Also die Geschichte grundsätzlich haben wir jetzt, glaube ich, verstanden. Jetzt ist natürlich auch das erste Mal, dass wir jetzt hier in unserem Podcast über Schussverletzung beziehungsweise Opfer durch Schusswaffengebrauch sprechen. Was ist denn das Besondere an so einem Tatort, wo schlussendlich jemand erschossen wurde?
Ja, im Grunde genommen handelt es sich ja hier auch um ein Instrument der Spurensicherung. Und man kann anhand von Schmauchspuren und Spuren am Körper der Opfer eine Schussentfernungsbestimmung, eine Schussrichtungsbestimmung vornehmen und auch Schmauchspuren zum Beispiel an Händen von Tätern sichern, ebenso wie die Täter dann natürlich auch an Schusswaffen, wenn man sie denn findet, Spuren hinterlassen haben, sodass man sagen kann hinterher, wie weit der Schütze entfernt gestanden hat, aus welcher Richtung der Schuss gekommen ist. Und solche Geschichten kann man halt feststellen anhand dieser Sachen.
Da hat sich natürlich wahrscheinlich jetzt in den Jahren schon einiges getan. Wie war denn die Entwicklung von den 1999 bis heute, 2025, sind natürlich schon einige Jahre ins Land gegangen. Hatte man damals dieselben Möglichkeiten schon wie jetzt oder hat sich da was getan?
Also man war damals eigentlich schon ziemlich weit, was sowas betrifft. Weil die Einwirkung eines Geschosses auf die Haut von außen führt ja durch Hitze und Druck zu Verbrennungen und Verwerfungen auf der Haut. Und das kann man auch heute nicht mit DNA oder sowas aufpimpen. Das sind einfach klassische Sachen, wie zum Beispiel Fingerabdrücke. Und man kann auch im Körper eines Opfers den Schusskanal bestimmen. Je nachdem, wie weit das Geschoss dann in den Körper eingedrungen ist. Und daraus dann Rückschlüsse auf den Standort des Schützen ziehen. Vorausgesetzt, man kann natürlich auch den Standort des Opfers rekonstruieren, was aber meistens recht gut gelingt.
Das hat man hier auch so weit geschafft. Also da ist man sich eigentlich unstrittig, wie die Tat vonstatten ist. Wie gesagt, man hat drei Tatverdächtige. Was weiß man denn bis jetzt? Wie wurden die Leute erschossen?
Ja, festgestellt wurde ja vor Ort, dass die beiden Opfer neben den Türen des Autos lagen. Die Türen waren auch geöffnet. Sie lagen in Rücklage. Und natürlich hat jedes Opfer eine unterschiedliche Schusseinwirkung gehabt. Sie sind auch mit zwei verschiedenen Waffen erschossen worden. Deshalb gehen wir auch von zwei Tätern aus. Und sie werden auch ziemlich zeitnah angeschossen worden sein, weil es auch keine Fluchtbewegung gab. Sie lagen da am Auto direkt. Und so kann man dann seine Schlüsse ziehen, wie das ungefähr abgelaufen sein könnte.
Also wir haben zwei Tatverdächtige, die die Schussabgabe durchgeführt haben, also zwei Pistolen, aus denen die Schüsse relativ gleichzeitig kamen. Dann hast du trotzdem vorhin von drei Tatverdächtigen gesprochen. Wie kommt man darauf?
Es ist beobachtet worden, dass drei Männer vom Tatort weggelaufen sind. Und wir gehen auch davon aus, dass die Opfer arglos waren, als die Täter auf sie zukamen, weil das Opfer, was nur einen Schuss abbekommen hat, einen Nahschuss in den Hals bekommen hat und das andere Opfer mit mehreren Schüssen niedergestreckt wurde, auch aus relativ kurzer Entfernung.
Also aufgrund des Gesamtbildes muss man eigentlich davon ausgehen, dass die damit nicht gerechnet haben. Also dass schon heimtückisch davor gegangen wurde. Und insofern haben wir es auch mit dem Kapitalverbrechen, mit dem Mord zu tun, der auch so klassifiziert wurde und die Opfer eigentlich in dem Moment arglos waren, damit nicht gerechnet haben.
Wir haben jetzt schon viele Hinweise. Wir können mittlerweile sagen, wie ist die Tat vonstatten gegangen, haben konkrete Theorien, wie der Tatablauf war. Jetzt ist natürlich die Frage, warum kriegen wir das nicht nachgewiesen? Ich glaube, da sprechen wir dann auch wieder über, ja, vor allem die Umstände, sag ich mal, um das Milieu, in dem wir uns da befinden, der organisierten Kriminalität. Warum sind Ermittlungen und teilweise auch der Tatnachweis so schwierig in so einem Milieu? Michael, vielleicht, du hast da ja längere Zeit auch mit der organisierten Kriminalität zu tun gehabt. Warum ist das so schwierig für die Polizei?
Also in der Regel handelt es sich ja um bandenähnliche Strukturen. Man kennt sie untereinander, man gehört der selben Ethnie an, man kommt möglicherweise aus dem gleichen Dorf in Albanien. So war es ja in dem Fall auch, die kannten sich ja alle untereinander. Und da ist es für die Polizei schon schwierig einzudringen. Ne? Dann gibt es gerade im Bereich der organisierten Kriminalität diese aus dem italienischen Bereich bekannte Omerta, also das Schweigen, nicht mit der Polizei reden. Sanktionen werden intern innerhalb dieser Gruppierung dann ausgeführt. Und es ist auch in vielen Ethnien ein ganz anderes Ehrgefühl da. Ne? Und das spielte wohl hier auch mit rein. Dadurch, dass das Verhältnis mit der Frau, mit der Freundin angefangen wurde, dadurch das Geld offensichtlich unterschlagen wurde oder möglicherweise unterschlagen wurde, da das kann man nicht so stehen lassen als Chef oder Kopf der Gruppierung. Sonst würde man sein Gesicht innerhalb der Landsmannschaft verlieren. Insofern muss das geahndet werden. Ne? Also diese Ermittlungen sind unheimlich schwierig, weil die Sprache, ne, dann möglicherweise auch ein bestimmter Dialekt, der gesprochen wurde. Und dann da so die Ermittlungen voranzutreiben, ist schon sehr, sehr schwierig. Bedrohung von Zeugen, hat es gegeben, kann es geben, etc.
Wie gehen wir bei sowas vor? Weil das ist jetzt ja, sag ich mal, nicht das klassische Tötungsdelikt, Beziehungstat, irgendein Streit läuft aus dem Ruder und man ist zwar relativ schnell vielleicht sogar bei einem Geständnis, weil es der Person leid tut, sondern wie versuchen wir, speziell in solchen Gefilden Taten nachzuweisen? Vielleicht auch am Beispiel diesen Falls, was dann vielleicht nicht gelungen ist, aber wie versucht man das?
Ja, in diesem Fall war es zum Beispiel so, dass eine Zeugin auch eine Zeit lang im Zeugenschutzprogramm war. Auch wenn sie zur unmittelbaren Tat nichts sagen konnte, hat sie einiges drumherum erzählt um die Tat. Und es ist auch massiv vorher auf diese Zeugin eingewirkt worden. Und es hat auch ein Aussageverhalten gegeben, dass einer dieser Personen sich aussagewillig zeigte und dann Rücksprache mit seiner Familie hielt und dann doch von einer Aussage abgesehen hat, weil er eben damit rechnen musste, dass wenn er was aussagt und er auch geschützt wird von der Polizei, irgendeiner aus seiner Familie, aus dem Täterkreis heraus erschossen wird, damit es quasi wieder 1:1 steht. Und das sind so die Hintergründe, die diese Beteiligten dann auch im Kopf haben. Die schweben ja selbst in Lebensgefahr, die Familie schwebt in Lebensgefahr, die Täter machen alles, um diese Zeugenaussagen zu unterbinden. Und dann haben die es natürlich schwer, sich für eine Aussage zu entscheiden. Und dazu kommt ja noch, dass nach so einem Doppelmord die anderen auch sehen, wie entschlossen die Täter vorgegangen sind. Und die müssen nicht damit rechnen, dass die mit ihrer Entschlossenheit aufhören. Und das sind dann so die Probleme bei den Ermittlungen. Und wenn man dann jemanden hat, der sich in dem Kreis überhaupt nicht wohlfühlt, sich vielleicht bei den sozialen Bindungen nicht so verpflichtet fühlt und dann sich noch mal gänzlich in seinem Leben umorientieren will, dann kann man zu einer Zeugenaussage kommen. Aber diese Bedingungen sind an sich schon so schwer zu erfüllen, so auch als Erwartungshaltung von der Polizei an die Zeugen, dass das nicht so oft vorkommt. Und das zeichnet diese mafiösen Strukturen aus.
Was haben wir denn für Möglichkeiten, ich sag mal, unabhängig von den Zeugen, versucht man da natürlich auch anders an, sag ich mal, Ermittlungshinweise zu kommen. Sprechen wir über Telefonüberwachung, Observation. Was ist da damals schon gemacht worden?
Also wir versuchen in erster Linie mit den objektiven Spuren erstmal zu arbeiten. Sprich, haben wir Fingerabdrücke irgendwo, dann werden die Mobiltelefone ausgewertet. Dann werden die Hülsen, die am Tatort gefunden wurden, untersucht. Ob man darüber vielleicht weiterkommen kann, welche Waffe haben wir in der Verwendung gehabt oder welche Waffen in dem Fall wurden verwendet. Und die Sachen werden dann alle, was die Waffen angeht, ans BKA gemeldet und die vergleichen dann auch, ob möglicherweise diese Waffen schon mal bei anderen Taten noch benutzt worden sind.
Und dann bestellt man sich so ein Gesamtbild und dann, gut, da muss man natürlich gucken, haben wir genug Beweise, um da das einer Person scharf zuzuordnen. Und das hat halt in dem Fall, und so essen wir jetzt heute nicht hier, nicht funktioniert. Jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, okay, das ist alles gelaufen, man hat viel ermittelt, man hat logischerweise alles rekonstruiert, man hat Zeugen vernommen, man hat wirklich, Leute waren sogar im Zeugenschutzprogramm, ist da trotzdem dem Ganzen nicht habhaft geworden. Jetzt habt ihr den Fall auf dem Tisch und was ist euer Ansatz jetzt?
Ja, wir haben zum einen auch in diesem Fall einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erwirkt, weil diese Tat hat damals, wie ich schon mal gesagt habe, im Bereich von Asylantenheimen stattgefunden. Zur Tatzeit ungefähr 23 Uhr waren noch relativ viele Leute im unmittelbaren Nahbereich auch auf der Straße. Das sind alles Leute aus dem östlichen Mittelmeerraum, aus Jugoslawien, die nach Deutschland gekommen sind und aus ihren Heimatländern vielleicht nicht so ein Vertrauen zur Polizei hatten und zu unserem Rechtssystem, die möglicherweise was beobachtet haben und sich damals nicht an die Polizei gewandt haben, sich aber heute vielleicht hier integriert haben und versuchen, bei der Aufklärung solcher Verbrechen zu helfen, dass wir die nochmal ansprechen und sagen, nehmt Kontakt zu uns auf. Wir haben ja vorhin gesagt, es gibt auch die Möglichkeit einer vertraulichen Aussage oder des Zeugenschutzes, dass man mit diesen Leuten dann nochmal konkret den Sachverhalt durchspricht und guckt, können die uns helfen? Was haben die gesehen? Kann das zur Ermittlung der Täter führen oder zur Überführung der Täter? Und das ist jetzt unser Ansatz.
Also wir setzen möglicherweise auch drauf, dass einer aus dieser früheren Gruppierung, die ja nicht mehr existent ist, weil die Kosovo-Albaner zumindest in Essen spielen eigentlich eine ganz, ganz untergeordnete Rolle heutzutage im Drogenbereich. Anders sah es natürlich 1999 aus. Aber möglicherweise fühlt sich einer dort aus, vielleicht auch aus Rache berufen, doch jetzt eine offene oder auch eine Aussage als Informant dann einen Hinweis zu geben und mit einer Vertraulichkeitszusage dann eine Aussage zu machen, die dann ins Verfahren mit eingeführt werden können, die dann noch neue Aspekte für uns dann bringt.
Ja, wie man merkt, ist bei euch jetzt hier vor allem der Personalbeweis entscheidend. Ihr wollt in diesem Mordfall wirklich die Leute ansprechen, die es vielleicht damals mitbekommen haben, weil, wie wir wissen, Mord verjährt nicht. Der Fall, der wird für immer bearbeitet werden. Wie können euch die Leute draußen helfen? Und wen wollt ihr mit dieser Fahndung vor allem ansprechen?
Ja, die Tat fand ja im Frühsommer 1999, am 7. Juni, spätabends statt. In dieser Gegend, bei diesen Asylantenheimen, war es so, dass sich viele Leute draußen aufgehalten haben, auch zu dieser Uhrzeit. Und diese Leute haben möglicherweise Beobachtungen gemacht, die sie bis heute der Polizei vorenthalten haben. Man muss dazu wissen, dass dieses Delikt nicht verjährt, ein Mord verjährt nie. Und jeder Hinweis kann uns heute auch noch weiterhelfen. Und wir hoffen, dass sich Leute melden, die damals Beobachtungen gemacht haben, die wichtig sind für uns in diesem Verfahren. Ich habe ja erzählt, dass drei Personen flüchtig waren mit einem roten Auto. Vielleicht gibt es jemanden, der eine Person erkannt hat, der die Person näher beschreiben kann, der vielleicht das Kennzeichen gesehen hat oder auch nur Teile des Kennzeichens. Oder vielleicht sogar jemanden, der die Tat selbst beobachtet hat und ganz detaillierte Angaben zu der Tat machen kann. Und damals vielleicht aus Angst geschwiegen hat.
Und weiter appellieren wir natürlich an die Personen, die möglicherweise damals zu dieser kriminellen Gruppierung gehört haben, die sie heute nicht mehr existent ist, um diese vielleicht zu bewegen, doch noch eine Aussage bei der Polizei zu machen. Aus dem internen Bereich heraus halt.
Genau, und um das umzusetzen, geht ihr jetzt auch, also werden die großen Geschütze in Anführungszeichen aufgefahren, ihr geht zu Aktenzeichen XY. Viel größer geht's ja gar nicht, um genau mit dieser Zielrichtung versuchten, nochmal die Leute anzusprechen, die vielleicht damals was mitbekommen haben.
Genau.
Ja, ich denke, damit haben wir auch wieder den Fall dargestellt, eure Ermittlungsansätze dargestellt. Wie gesagt, wer sich berufen fühlt, jetzt hier was zu sagen oder was sagen kann überhaupt zu dem Fall, wer damals was mitbekommen hat und irgendwie Hinweise geben kann, was damals 1999 hier in Essen passiert ist vor der Asylunterkunft, oder vielleicht auch Einblicke in diese Strukturen hatte damals. Er soll sich bitte, wie immer, bei jeder Polizeidienststelle melden. Jede Polizeidienststelle nimmt Hinweise entgegen, die dann zu euch gesteuert werden, damit ihr gegebenenfalls diesen Mordfall aufklären könnt, auch nach so langer Zeit. Ja, ich bedanke mich wieder bei euch. Schön, dass ihr da gewesen seid. Ich drücke euch die Daumen. Viel Erfolg auch bei Aktenzeichen und bis zum nächsten Mal.
Gerne.
Danke.
Dankeschön.